danke dir, Jesus, für die Zeit, die wir da verbringen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Menschen, die nicht perfekt sind, Menschen, die manchmal eben keine guten Spuren hinterlassen. Und du bist so gnädig und so offene Herzen, offene Ohren, einen wachen Verstand. Und dass du dem Thomas einfach ganz einen Haufen Freiheit schenkst, wenn er zu uns predigt. Amen.
Jetzt wollen wir schauen, ob das geht da vorne. So, in einem gewissen Sinn ist der heutige Morgen ein Abschluss von dem Weg, wo wir einige von euch seit gestern am Morgen gemeinsam gegangen sind. Jesus nachfolgen heisst Vertrauen, haben wir gehabt. Jesus nachfolgen heisst Umdenken. Jesus nachfolgen heisst ehrlich werden. Und jetzt heute, Jesus nachfolgen heisst meine Berufung leben. Und ich hoffe, es ist eine Zeit, der ganze Gottesdienst, nicht erst von jetzt an, wo Gott Spuren bei uns hinterlässt. Wo er seine Abdrücke in unserem Leben hinterlässt. Dann kommt es auch mit unseren Spuren schon irgendwie gut. Berufung. Ich bin mit 17 ungefähr, hat so meinen Weg mit Gott angefangen. Ziemlich holprig zwar, muss ich sagen. Ich bin manchmal nicht sicher gewesen, wollte ich nicht, wollte er nicht. Aber der Weg hat dort angefangen. Und gleich schon als junger Mensch hat mich auch das Wort Berufung beschäftigt. Ich habe das immer wieder mal jemanden gehört, so bei den Christen. Deine Berufung, Gott hat eine Berufung für dich parat. Und es war eigentlich immer klar gewesen, in dem, was ich gehört habe, aha, eine Berufung, das heisst, es gibt irgendetwas, das ich für Gott tun kann. Eine besondere Aufgabe. Ein Dienst. Irgendwie, wo ich Gott durch das auch vielleicht ein Stück Danke sagen für all das Gute, das er mir gegeben hat. Ich habe erst viele Jahre später verstanden, dass man die ganze Geschichte mit der Berufung noch mal ganz anders anschauen könnte. Oder von der Bibel her, und wir werden miteinander in die Bibel schauen, jetzt gerade, vielleicht sogar muss anders anschauen. Aber wie das ist, wenn man mit Gott unterwegs ist, es ist nicht so, dass von Anfang an alles klar ist und das Heu ist auf der Bühne. Sondern es ist ein Weg vom Lehren, vom Entdecken. Und ich unterrichte ja seit 25 Jahren Neues Testament in Aarau. Und ich gehe immer wieder wie eine gewundrige Fertig. Gott ist nicht fertig mit uns. Es bleibt ein ganz spannender Weg. Wie in einer Beziehung, wo man immer wieder mal merkt, das habe ich noch gar nicht gewusst von dir. Das gehört auch noch zu dir. Okay. Die Frage der Berufung ist eine wichtige. Und wir wollen sie mit einem Blick und mehreren Blicken in die Bibel gemeinsam anschauen. Und wir wollen uns wie von dem Wort von Gott her neu sagen, was meint Gott eigentlich mit dem, dass er uns möchte berufen? Zuerst einmal vielleicht eine kleine irritierende Beobachtung. Jesus braucht das Wort Berufung nie. Nach dem, was wir wissen, was in der Bibel steht, das Substantiv, die Berufung, braucht Jesus nie. Der Paulus braucht es. Ziemlich oft zwar. Und dann kommt es noch einmal, glaube ich, im Hebräerbrief vor, das Wort Berufung, und im Petrusbrief kommt es auch, glaube ich, einmal vor. Das habe ich irgendwie nicht so erwartet. Wenn Berufung ja so ein wichtiges Thema ist, oder? Dass Jesus nie von unserer Berufung redet. Das Verb kommt schon vor in den Evangelien. Also, dass Jesus ruft, dass er Menschen ruft, dass er sie vielleicht sogar beruft, ja. Das kommt vor so im Erzählfluss vom Neuen Testament. Und genau dort wollen wir hinschauen, was passiert dort, wo Jesus ruft. Zu was ruft der Menschen? Und ich bitte euch mal, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, im ersten Kapitel. Und vielleicht kann mir jemand, der jetzt so eine Lutherbibel hat und die Stelle findet, Markus 1, uns allen noch schnell sagen, was für eine Seite das ist, für die nicht gerade wissen, wo sie den Markus suchen sollen. Welche Seite ist es in dieser Bibel, die hier aufgeladen ist? In der Bibel im Neuen Testament, auf der Seite 42, findet das Markus-Evangelium. So, und da kommt jetzt das erste Mal vor, dass Jesus Menschen beruft. In der Nähe gelebt hat, aufgewachsen ist und wo er einen ganz grossen Teil von seinem Leben auch verbracht hat. Und als er den See von Galiläa entlang ging, sah er Simon, das ist der Petrus, und Andreas auswerfen, sie waren nämlich Fischer. Und jetzt kommt das. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließ er weiterging, sah Jakobus, nochmal ein Fischer, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes, wie sie im Boot die Netze herrichteten. Und jetzt kommt das Wort, und sogleich rief er sie, auf Freude haben, dass da die Söhne davonlaufen. Ja, jetzt, das wäre ein eigenes Thema. Der war wahrscheinlich ziemlich stolz darauf, dass seine Jünger bei einem Rabbi berufen werden, von ihm zu lehren. Aber das ist eine andere Geschichte, auf die gehen wir heute gar nicht gross ein. Sondern es geht mir um den Vers 17, wo er das erste Mal macht und eigentlich auch sagt, was er meint, wenn er Menschen ruft. Kommt mir nach. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht zu fest in der Schule, wenn ich da vorne im Flipchart, aber manchmal hilft es, wenn man etwas unterscheiden kann. Er sagt zwei Sachen da. Kommt mir nach. Ich weiß nicht, wie es in eurer Bibel heisst, vielleicht heisst es auch, folgt mir nach. Das ist das, was sie sollen tun. Kommt mit mir, folgt mir nach. Und dann sagt er noch etwas Zweites, nämlich, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also ihr werdet in Zukunft mit Menschen zu tun haben. Wo ihr ruft, so wie ich euch jetzt rufe. Also, kommt, folgt mir nach. Es gibt da etwas, was Jesus tut, und es gibt etwas, was die Jünger sollen tun. Seht ihr es? Die Jünger sollen mit ihm gehen, ihm nachfolgen. Und er, Jesus, macht sie zu Menschenfischer. Zuerst beschreibt, was wir sollen, Jesus Christus nachfolgen. Das Zweite beschreibt, was er tut. Er gibt ihnen eine Aufgabe. Er tut das. Natürlich sie dann auch, aber ich mache euch zu Menschenfischen. Ich gebe euch eine Aufgabe und ich zeige euch dann auch, wie das funktioniert. Genau das gleiche Muster finden wir ein paar Verse oder Kapitel später. Und ich bitte euch aufzuschlagen, Markus 3, das sind so quasi die ersten vier gewesen da. Und dann in Markus 3, aber im Vers 13, kommt dann die ganze Crew zusammen, also die ganze Gruppe. Und zwar 3, Vers 13, welche Seite wäre das für die, wo? Seite 45. Danke vielmals. So, er steigt auf den Berg. Und er ruft zu sich, die er um sich haben wollte. Und sie traten zu ihm hin. Jetzt haben wir wieder das Wort, er rief sie. Das Berufungswort, aber eben als Verb. Er hat sie berufen, und zwar die er bei sich möchte. Und sie traten zu ihm. Und er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, damit sie bei ihm sein sollten. Und die er aussenden wollte, zu verkündigen und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. So, merkt ihr wieder, es ist das gleiche Muster. Er ruft sie zu was? Mit ihm zu sein. Mit ihm zusammen zu sein. Er ruft sie in eine Beziehung zu Jesus. Er möchte mit ihnen Zeit verbringen, das Leben teilen. Und wir können uns das gar nicht radikal genug vorstellen in der damaligen Kultur. Das hat wirklich bedeutet, die sind aus ihrer Familie raus, die haben ihre Arbeit verloren und die haben die nächsten Jahre, fast Tag und Nacht, sind die mit Jesus zusammen gewesen. Er hat sie gerufen, mit ihm zusammen zu sein. Kommt zu mir, kommt mir nach, folgt mir nachher. Und dann gibt es einen zweiten Teil, und damit er sie aussende, um zu verkündigen, damit er sie aussende. Und das hat wieder zu tun mit dem Menschenfischer sein, denn, oder? Dass sie mal gehen, etwas tun für Jesus, eigentlich das Gleiche machen wie er auch. Also, wir haben zwei unterschiedliche Elemente hier. Wenn wir es jetzt zusammenfassen, wir haben das Element von der Gemeinschaft. Es ist manchmal gut, wenn man es sichtbar machen kann. Also ich hoffe, wir haben nicht das Gefühl, sie sind jetzt in der Schule, wir sind immer noch Gottesdienst. Aber Gott kann auch durch einen Flipchart zu uns reden, wenn wir es mal so vor Augen haben. Oder? Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Und sie haben auf der anderen Seite einen Dienst, eine Aufgabe. Eine Aufgabe, einen Dienst, wo sie dann irgendeines Tages für den Jesus Christus wahrnehmen. Es geht dann auch eine Zeit. Zwischendurch und mal dürfen sie ein bisschen helfen und machen ein bisschen etwas. Manchmal machen sie es gut, manchmal machen sie es nicht so gut. Das ist ein bisschen so wie bei uns. Aber so richtig loslassen tun sie erst später. So, was ist Berufung? Um was geht es denn bei der Berufung? Das war unsere Ausgangsfrage. Und meine Behauptung ist die gleiche wie die von Paulus im 1. Korinther 1, Vers 9. Können wir das mal aufschlagen miteinander? 1. Brief an die Korinther, 1. Kapitel, es gibt zwei Briefe, Achtung, es ist der erste. 1. Brief, 1. Kapitel, Vers 9. Welche Seite ist das? 192, danke vielmals. Zu was sind wir berufen? Der Paulus hat sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und er schreibt hier etwas Interessantes und für mich auch dutzendmal etwas Neues und Unerwartetes. Treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet. Und jetzt sagt er zu was? In die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Also, zählen zwei und zwei zusammen. Was ist, um was geht es in der Berufung, die Jesus ausspricht? Um was geht es dort zuerst? Gemeinschaft mit ihm. Beziehung mit ihm. Natürlich, der Paulus, jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir alle Stellen würden anschauen, manchmal braucht er das Wort Berufung auch für seinen Dienst als Apostel. Das gibt es auch. Er braucht das Wort dort auch so. Aber es scheint doch, als wäre es, wenn es um Berufung geht, etwas ganz wichtig, dass man nicht zu schnell sollte an das hier denken. An das, was wir tun für Jesus Christus als seine Jünger. Das ist ein Teil der Nachfolge, auf jeden Fall. Aber er ist nachgeordnet. Zuerst steht etwas anderes. Also, ich sage es einmal so, wie es der Magnus Malm in einem bekannten Buch, wo aber, ja, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Gott braucht keine Helden, heißt das Buch. Und er sagt dort, dass Berufung hat zu tun mit Gemeinschaft. Das, was wir tun für Jesus Christus, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ins Kapitel 3 vom Markus-Evangelium, es ist gut, wenn wir es nochmal anschauen, denn die sieht man es wunderschön. Wenn wir nochmal gehen auf Seiten, irgendetwas mit 50 ist das bei euch gewesen, glaube ich. Markus Kapitel 3, Vers 14, er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, damit sie bei ihm sein sollten. Also er hat sie berufen und damit er sie dann später senden kann. Und jetzt geht es um ihres Tun, zu verkündigen, Dämonen auszutreiben, zu heilen. Also, was ist das? Vielleicht ein Stück weniger Berufung und viel mehr Sendung. Berufung hat zu tun mit etwas, mit Beziehung. Sendung hat zu tun mit Dienst. Interessanterweise hat aber der christliche Sprachgebrauch redet von dem eher am Rand und nennt das automatisch Berufung. Ist das ganz verkehrt? Ist das schlimm? Ist das Irrlehr? Ach, nein, ich glaube nicht. Aber es ist vielleicht gut, manchmal noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Warum? Weil wir manchmal denken, das Wichtigste in unserem Leben sei das, was wir alles tun für Gott. Und wir nennen es der Berufung. Aber die Geschichte fällt noch jemand anders an. glaube, dass das, was wir Berufung nennen, wir gescheiter würden Sendung nennen. Gesendet von Jesus, Spuren zu hinterlassen. Und zuerst will der Spuren bei uns hinterlassen. Ich glaube, dass wenn wir jetzt das Bild vom Spurenhinterlassen wieder aufnehmen. Biblisch gesehen, glaube ich, ist die Reihenfolge nicht unwichtig. Da geht es um die Beziehung zu ihm, da geht es um unser Gespräch mit Jesus. Wir haben gestern darüber geredet, dass man ganz ehrlich mit Gott reden kann. Ganz offen sein, ganz ehrlich sein mit seinen Wunden, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Krämpfen, mit seiner Sucht. Dass man die darf vor Gott bringen, dass er mit dem fertig wird. Und wenn wir das tun, dann hinterlässt er Spuren bei uns. Dann wirkt er in uns, in dieser Ehrlichkeit, in dieser Echtheit, wie wir vor Gott sind. Und dann passiert etwas, dann passiert eine Veränderung bei uns. Und dann irgendwann kommt der Tag von der Sendung. Und wenn wir manchmal sagen, ja, ich habe meine Berufung noch nicht so gefunden, dann meinen wir eigentlich, ich habe meinen Auftrag noch nicht gefunden. Also eigentlich, ich verstehe meine Sendung noch nicht so richtig. Und noch etwas ist wichtig an diesem Punkt. Wenn ein Mensch eine Jüngerin oder ein Jünger ist von Jesus Christus, die Berufung ist etwas, das von Anfang an klar ist und lebenslang gilt. Du musst im Grunde genommen gar nie fragen, oder es ist gar nicht schlecht, wenn du fragst, was ist meine Berufung? Aber im Grunde genommen, wenn du mal verstanden hast, wo sie ist, deine Berufung, dann musst du nie mehr sagen, ich weiss eigentlich gar nicht so recht, was meine Berufung ist. Denn die bleibt lebenslänglich. Und sie ist völlig unabhängig davon, ob du fit bist, ob du krank bist, ob du Tetraplegiker bist, ob du auf dem Sterbebett liegst. Die Berufung bleibt. Die ist konstant in allen Lebensumständen. Und die Berufung kannst du leben, auch wenn du nichts mehr für Gott kannst tun. Wenn du nicht mehr fähig bist, irgendetwas von dem, was sonst Menschen sagen, dass es so wichtig ist, dass man es für Gott tut, dann damit hast du deine Berufung nicht verloren. Sendung, Dienst, ist temporär. Und es kann mal das sein und es kann mal das sein, je nachdem, wie Gott dich führt. Und es kann sein, dass du mal nicht weißt, wo genau der Platz ist von dieser Sendung. Aber sag dann nicht, von heute an vielleicht nicht mehr, ich suche nach meiner Berufung. Denn die hast du eigentlich schon lange gefunden, hoffentlich. Aber wo deine Sendung soll stattfinden, wo dein Dienst soll stattfinden, das ist vielleicht eine wichtige Frage. Für mich ist das erstmal so bewusst wurde in meinem eigenen Berufungscrash, sage ich dem. Meine Frau und ich, etwa 30, haben eine grosse Überzeugung gehabt, dass Gott uns nach Afrika berufen hat. Ja, Führungszeichen, das ist jetzt eigentlich schon mein altes Verständnis, oder? Er hat uns berufen, auf Afrika zu gehen. Warum? Oder wieso? Ja, einfach der Eindruck, Ausbildung von Menschen, die Gott dienen wollen, das ist uns auf dem Herzen. Und wir wollten einheimische, junge Leute im Kongo ausbilden für ihren Dienst für Gott. Sind Kandidaten gewesen bei so einer Organisation, die dann das in den Weg leitet und wo einem dann die Tabe schickt und hoffentlich auch einigermaßen gut betreut. Und wir sind auf gepackten Kufferen gehockt, meine Frau höchst schwanger und wir haben gesagt, ab nach Afrika. Das ist unsere Berufung. Und dann ist es zu dem Berufungscrash gekommen. Nicht nur von dieser Absicht, sondern auch letztlich dann in der Folge davon, von meinem Verständnis, was ist eigentlich Berufung. Denn auf einmal hat sich die Organisation, die uns dort runterschicken wollte, haben die über die Tätigkeit, die wir dort unten tun sollen. Das ist eine längere Geschichte, ich gehe nicht in Detail. Fakt ist, dass am Schluss das Komitee zerstritten war. Und die einen haben gefunden, jawohl, wir schicken sie in die Ausbildung von Einheimischen für ihren Dienst, den sie werden tun für Gott. Und andere haben gefunden, nein, wir müssen sie ganz anders einsetzen. Es ist um Geissenzucht gegangen und um Fischzucht, um soziale Projekte. Ja, wir haben daheim auch Geissen gehabt. Die Lotte zum Beispiel, das war ein ganz lustiger Geiss. Ich habe eigentlich Geissen gerne, aber ich habe nie so einen inneren Drang verspürt, einen Geissenzüchter zu sein. Und darum, und mit den Fischen war das auch so eine Sache. Ich bin zwar am Hallweiler See aufgewachsen, wir sind dort fischen und ihr glaubt es nicht, ich bin jedes Mal froh gewesen, wenn keiner an der Angel war. Mein Bruder, der hat einen nach dem anderen rausgezogen, hat ihn eins aufs Nacken gehauen und hat sie heimgebracht, wir haben sie gegessen. Und ich habe gedacht, ah, das ist schlieferige Zeug und dann ist er nicht richtig tot. Und brrr, am Schluss, ich weiss ja, wie es beim Jonah war, am Schluss wirst du noch gefressen vom Fisch. Nein, einfach, ich habe nicht so einen speziellen Zugang gehabt zu Fisch, das ist erst später gekommen, als ich mich, auch mal gerne einen Fisch gefangen, aber trotzdem mal. Also, ja, also mit dem Fisch habe ich es auch nicht so wirklich gehabt. So, und so ist es nicht dazu gekommen, und wie ihr seht, bin ich nicht in Afrika. Und ich hatte dann nachher eine grosse Krise gehabt. Warum? Weil ich den Eindruck hatte, jetzt ist mir meine Berufung zerbrochen. Das ist die Berufung von Gott, und jetzt ist sie dort zerbrochen. Und vielleicht bist du sogar mitschuldig, weil du einfach nicht gegangen bist. Trotz Fisch und Geissen. Also vielleicht hast du sie jetzt irgendwie sauber verheien, deine Berufung. Und das hat in mir Versagergefühl hinterlassen. Auch Schuldgefühl. Hätte man nicht doch sollen. Es war ein kleiner Trost, aber immerhin ein kleiner, wo nach 2 Jahren all die Europäer, die in dem Zaire, dortzumal heutigen Kongo, waren, wegen der politischen Unruhe, alle sowieso heimgeflogen sind. Haben müssen heimgeflogen werden, evakuiert worden sind, weil es einfach zu gefährlich geworden ist. Also, wir haben gewusst, im Nachhinein, wir wären nicht lange dort gewesen. Aber gleich, ein kleiner Trost, aber die Berufungsfrage ist für mich immer noch wie ein grosses Fragezeichen über meinem eigenen Leben gestanden. Bis ich verstanden habe, okay, da hat es eine Verunsicherung gegeben. Da eigentlich nicht. Aber das habe ich erst verstanden, als ich gesehen habe, aha, das ist eigentlich das Erste, was Jesus uns dazu ruft. Und was hat er vor, wenn er uns in den Ruf hineinführt? Komm, folg mir nach, damit sie bei ihm seien, berufen in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Warum ist das so wichtig? Warum ist es wichtig, diese Berufung zu leben? Weil es der Ort ist, aha, da haben wir nochmal die Stelle, da habe ich nicht wollen, da. Weil es der Ort ist, wo Gott mich beschenkt und verändert. Es geht in dieser Gemeinschaft darum, den Jesus lehren zu kennen. Es geht darum, durch das, was man mehr und mehr versteht über den Jesus, auch verändert zu werden. Es ist ja so, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo du sehr gut magst, dann merkst du auf einmal, dass das dich beeinflusst. Ein Beispiel ist meine Frau. Sie kommt von Norddeutschland und es ist mir schon gleich mal aufgefallen, als wir dann zusammen gewohnt haben, geheiratet haben, dass sie ein paar Sachen ganz anders macht als ich. Zum Beispiel ein Mädchen Anken. Ich habe daheim gelernt, wenn Anken auf den Tisch kommt, dann tut man schon auf einer Seite anschneiden. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Wir haben einfach immer das Mödeli Anken von rechts nach links oder von links nach rechts. Das war nicht so wichtig, schön abgeschnitten. Meine Frau, ich weiss nicht, wo die gute Kinderstube geblieben ist, die hat einfach mit dem Messer irgendwo abgehauen. Und wenn der Anken weich war, hat sie manchmal einfach so mit ins Mödeli rein. Also ein Stück rausgenommen und aufs Brot. Und unser Anker hat immer ausgesehen wie nach einem Bombenanschlag. Und am Anfang habe ich gesagt, du, also, wie isst du den Anker? Ja, ich nehme einfach ein bisschen Anker für unser Brot. Ja, aber schneidest doch da vor. Ja, wer sagt das? Ja, meine Mami. Die Emmentaler Büri, die ihre schön und modelliert Anken mit Müsterli drauf, natürlich die Müsterli nicht kaputt macht, sondern schön vor, dass man die Müsterli bis am Schluss sieht. Und am Anfang hat mir das jedes Mal, wenn Karin ins Messer in die Hand genommen hat, ich musste lachen. Einfach in Anken hier. Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo meine Frau sagt, Thomas, was machst du da? Wo ich merke, dass ich auch einfach mit dem Messer in die Anken hineingehe. Und seitdem gehe ich mit dem Messer einfach in die Anken hinein. Müsterli hin oder her. Also, das ist schon interessant. Am Anfang denkst du, so etwas Dummes mache ich denn nie. Und irgendwann machst du es gleich. Und jetzt geht bei Jesus nicht um Anken. oder andere Dummheiten oder was auch immer. Sondern es geht um das Prinzip, wenn du mit jemandem zusammen bist, der dir viel bedeutet, dann machst du plötzlich Sachen, die der macht, die du vorher nie gemacht hast. Und um das geht es. Die Gemeinschaft mit Jesus verändert uns. Da hinterlässt er Spuren bei uns. Sodass wir auf einmal im Ähnlicher werden. So beschreibt es dann der Paulus nochmal, und das ist nochmal eine wichtige Stelle, die bitte ich euch aufzuschlagen, Römer 8, 29. Denn sie hat nochmal mit Berufung zu tun. Wir haben sie übrigens gestern auch kurz gelesen. Römer, der Brief an die Römer im 8. Kapitel, der Vers 29, 28, 29. Welche Seite ist das in dieser Lutherbibel? 181, vielen Dank. 183, vielen Dank. So, Vers 28, da geht es um das Berufen, den die Gott lieben, soll alles zum Guten dienen, ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind. Da haben wir es wie nochmal, das Wort. Und jetzt kommen ein paar Synonyme, also ähnliche Worte, die er aber zuvor erwählt hat, also berufen, erwählt, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt. Und jetzt kommt es, viel zu tun für Gott. Nein, da geht es um etwas anderes. Nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden. Oder wir können es auch ganz einfach sagen, Jesus Christus ähnlich zu werden. Das ist unsere Berufung. Ihm ähnlich zu werden. Sein Charakter, sein Denken, sein Verhalten. Ja, auch sein Dienst. Natürlich. Auch in dem, in ihm ähnlich zu werden. Die Gemeinschaft mit Jesus verändert uns. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Da. Ich einfach unverbesserlich. Kennt jemand den Film? Es lohnt sich, den mal zu schauen. Es ist ein lustiger Trickfilm. Und er ist eigentlich auch eine Art des Gleichnis für den Glauben. Denn der Gru ist ein unverbesserlicher Schurke. Und er möchte der grösste Schurke von aller Zeiten sein. Und sein eigentlicher Schurkenstreich, er möchte den Mond stellen. Und er hat einen Gegner und die konkurrieren einander. Und damit er sein Ziel erreicht, adoptiert der Gru drei Kinder. Drei echte Kinder, da sehen wir sie. Und eigentlich will er sie nur missbrauchen, um sein Ziel zu erreichen. Die müssen ihm helfen, seinen grössten Schurkenstreich zu machen. Und eigentlich sind sie, ja, er missbraucht sie. Es geht nicht um Gewalt oder so, aber sie müssen seinen Zweck dienen. Und mehr fängt er die Kinder an, von gerne bekommen. Weil das sind unschuldige, liebevolle, eigentlich nicht oder aber Liebe. Und die wünschen sich im Grunde genommen einen Vater. Das sind nämlich weise Kinder. Und der Gru ist kein Vater, das ist ein mühsamer Brummli. Und die wünschen sich aber einen Vater und sie behandeln ihn langsam, wie wenn er ihr Vater wäre. Und sein Herz fängt an zu schmelzen. Und am Schluss liebt er die Kinder. Und spannt mit ihnen zusammen und ist ihnen ein echter Vater. Und sie wären unzertrennlich. Schöne Geschichte. So, da wird der Schurke langsam zu etwas anderem, wo er bis jetzt in seiner Geschichte gar nicht gekannt hat. Ein Vater, der verantwortlich sorgt für Kinder. Er macht immer noch zwei, drei Dummheiten, aber ja, wer macht die schon nicht, oder? Aber sein Verhältnis zum Leben zu den Kindern ist ein ganz anderes geworden. Er hat sich verändert. Um das geht es in der Berufung. Also nicht nur um Anken. Es geht um etwas anderes. Es geht um Freundschaft. In der Berufung geht es um Freundschaft. Jesus beschreibt das in Johannes 15, Vers 15. Können wir es auch miteinander aufschlagen? Johannes 15, das Evangelium, Vers 15. Ganz ein wichtiger Satz, der viel mit Berufung zu tun hat. 15, 15. Welche Seite ist das? In eurer Bibel? 129. Danke vielmals. 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ganz ein wichtiger Satz. Wir müssen gerade noch mal lesen. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Ihr seid nicht meine Gangos. Ein Knecht ist ein Gango. Mach da, mach dieses. Bist noch nicht schneller, hopp, klemm dein Viertel. Nein, ich habe euch nicht Knechte genannt, Sklaven. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Er hat keine Beziehung zu ihm. Und darum versteht er ihn auch nicht. Darum weiss er auch nicht, warum er was macht. Es ist eigentlich der Willkür von dem Herr ausgeliefert. Und ich will keine sättige Beziehung mit euch, sondern euch habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was das Herz teilt hat, Gedanken vom Vater teilt hat, das, was ich von ihm gehört habe, das wollte ich mit euch teilen. Das ist Freundschaft. Freundschaft heisst, so nach sein, dass man immer mehr den anderen versteht. Und das ist ja schon so. Es ist ja, wenn du jemanden lernst kennen, egal ob es um was für eine Art von Beziehung es geht, wenn du jemanden wirst kennen, dann bist du von seinem Äußeren irgendwie beeindruckt oder nicht beeindruckt. Entweder du findest ihn ganz toll oder du findest ihn ein bisschen komisch. Und irgendwann merkst du dann, dass die ganz Tollen eigentlich auch komisch sind. Du hast es einfach noch nicht gemerkt. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Es gibt ein Buch mit dem schönen Titel. Und irgendwann merkst du, der hat ja ein bisschen einen Schaden. Oder die. Und manchmal, so ist es mir schon aufgegangen, denkst du bei jemandem, das ist ein komischer Typ. Und dann lernst du ihn kennen. Und dann merkst du auf einmal, was für ein wertvoller Mensch das ist. Was für Qualitäten er hat. Und du fährst ihn an zu schätzen. Und du merkst, der erste Eindruck ist fast immer falsch. Und du magst ihn auf einmal. Es gibt einen so von meinen besten Freunden, wo ich am Anfang dachte, das ist schon ein cooler Kerl. So ein ruppiger Hund manchmal. Aber dass der ein ganz weiches Herz hat und ganz mit grosser Weisheit und Klarheit Sachen kann sagen kann, dass er eigentlich einen feinen, seelsorgerlichen oder fast prophetisch im Sinn von, dass er einfach manchmal im richtigen Moment genau das Richtige sagt und sieht, das habe ich erst später herausgefunden. Erst, wo wir auf dem Weg waren, Freunde zu werden. Und um das geht es auch bei der Berufung. Es geht um Freundschaft mit Gott. Oder eben, wie es der Walter Lüthi, der gestern auch schon kurz zitiert, der Berner Münsterpfarrer war über viele, viele Jahre, er redet von der Gottesfreundschaft. Und scheinbar engagiert sind für Gott, dass die wirklich alles gern für Gott und dass sie auf dem Weg oft die Gottesfreundschaft verlieren. Das heisst auch, sie fühlen sich immer nur dann okay vor Gott, wenn sie am Säckeln sind. Gering aber nur Säckeln, oder? Aber sie pflegen nicht mehr die Berufung, die Gemeinschaft mit Jesus. Es gibt noch einen letzten Punkt und dann komme ich in den Schluss. Wenn du aus dieser Berufung lebst, dann kannst du viel besser damit umgehen, dass dort, wo du deinen Dienst gibst, manchmal man dir applaudiert und manchmal eben gerade nichts tut. Also mit Lob und Kritik. Beides kann ganz schwierig sein. Wenn wir weiss nicht, wie gelobt werden, dann könnte es sein, dass wir plötzlich denken, oh, Gott hat eigentlich da einen guten Hirsch im Garten, oder? Ich gehöre eigentlich zu den Besten, oder? Das haben es noch nicht alle gesehen, aber ich spüre es langsam, oder? Also man wird eingebildet. Und dann kann es sein, dass mal das Lob nicht kommt oder dass eine Kritik kommt und die verletzt dich und dann wirst du entweder aggressiv oder fühlst dich minderwertig. Fühlst dich nicht gesehen, übergangen. Da gebe ich mich das Beste Woche für Woche und ja, merci vielmal, das war's dann auch. Es gibt eine Sängerin, Adria Adams, die hat ein Lied geschrieben, Applaus. Und sie sagt, ich möchte endlich frei werden von dieser Sucht nach dem Applaus. Ich möchte frei werden von dem, dass man mich immer nur von außen sieht und schaut, bin ich gut genug? Ich laufe durch mein Leben, auf mich herabgeschaut, habe mir selber nie vertraut. Was sollen die anderen denken? War Leitsatz Nummer 1. Mein Leben wird gelebt. Es ist ja gar nicht meins. Applaus, Applaus. So wird mein Wert bestimmt. Und wehe, der Applaus kommt nicht. Wo ist denn der Wert? Im Kauerrunden natürlich. Doch ich will hier raus. Eine neue Zeit beginnt. Auf eine Rolle habe ich einfach keine Lust mehr. Lasst mich nicht mehr zwängen in irgendein Gewand. Mein Gesicht soll einfach mein Gesicht sein, ohne dieses Lächeln, also das künstliche Lächeln und trotzdem anerkannt. Sag Schweig zu dieser Stimme, die mich ständig verklagt, mich lähmt, am Leben hindert und sag, du hast versagt. Sag Nein zu diesem Anspruch, der von außen nach mir greift, dass tief in meinem Herzen das, was ich will, in mir reift. Applaus, Applaus. Und da kommt wieder die die Not. Auf eine Rolle habe ich keine Lust mehr. Und die anderen Lieder gibt sie dem Ausdruck, woher sie eigentlich ihre Identität verstehen will, nämlich aus dem Ja von Gott, aus der Nähe, aus der Gemeinschaft mit ihm. Da werden wir unabhängig von dem, wie Menschen auf das reagieren. Die einen sind begeistert, die anderen finden, also du bist die Letzte. Unser Herz soll da verankert sein. Dann können wir mit dem Applaus oder auch mit dem Buhruf besser umgehen. Ich sage nicht, es ist dann einfach leicht. Aber wenn dein Herz nicht da daheim ist, dann hängst du dein Herz da drin. Und versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass das nichts wert ist. Nein, wir sind Gesendete. Jesus hat seine Jünger gesendet. Wir sollen Spuren hinterlassen. Aber zuerst oder immer gleichzeitig möchte er sie bei uns hinterlassen. Was heisst das ganz praktisch? Müsste ich jetzt euch fragen. Was denkst du, wie lebst du das? Wo erfährst du, ja, da ist mein Herz bei Jesus daheim? Die einen würden wahrscheinlich sagen, beim Singen von Liedern, beim Hören auf Liedtext. Dort ist intime Gemeinschaft mit Gott. Andere würden sagen, im Hören auf die Bibel. Ich bin so ein bibliophil veranlagter Mensch. Ich komme dort so richtig zur Ruhe. Das ist Gemeinschaft mit Jesus, Hören auf sein Wort. Und seine Wahrheiten aufrichten nicht mehr. Lieder auch, aber bei mir ist es noch fast mehr das, der Umgang mit der Bibel. Aber ich weiss, da sind Menschen unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich ohne Wort von Jesus bin, eine Viertelstunde schweigen und einfach nur sagen, Gott, da bin ich, dein Kind. Meditieren. Und zwar nicht irgendetwas, nicht irgendwie der Kugelschreiber oder ein Sommervögel, sondern dass Gott jetzt da ist, dass Jesus Christus der Herr ist. Das Kreuz vor Augen nehmen und einfach Gott stillhaben. Und dort wieder verstehen, das ist der wichtigste Ort in meinem Leben, in der Gegenwart von Jesus Christus. Es gibt unterschiedliche Orte, es gibt unterschiedliche Wege, aber etwas bedingt es immer. Zeit und Ruhe. Gemeinschaft mit Jesus gibt es nicht, ohne dass du dem Raum schaffst, Zeit und zur Ruhe kommst. Deine Geschäftigkeit, dein Handy abstellst. Jetzt geht es nur um ihn und nur um mich. So wie Jesus die Zeiten auch gesucht hat. Das Herz bei ihm bödeln. Das ist kein Zwang. Es geht nicht um Stille. Oh, machst genug Stille. Es geht nicht um den Druck. Gott braucht deine Stille nicht. Du brauchst sie. Ich brauche sie. Und darum nehme ich mir die Zeit und nehme mir den Raum in dem gefüllten Leben in der Schweiz im 21. Jahrhundert, wo eigentlich die ganze Gesellschaft sagt, mach, tu. Ja, und dann so alle drei Monate in ein Wellness-Wochenende. Schlaf schon mal 12 Stunden und dann aber wieder säckeln, gell? Und ich sage mir, nein, ich will es miteinander verbinden. Ich will in der Sendung auch meine Berufung leben. Immer wieder von Jesus kommen, ruhig werden, seine Stimme hören und dann wieder mein Nächstes tun. Und dann wieder zurück. Also immer das, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Zwischen dieser Berufung und dieser Sendung. So, ihr Lieben, jetzt kennt ihr eure Berufung. Ist das nicht schön? Das ist klar. Und euch übrigens auch. Und das gibt dann ein interessantes Gespräch am Tisch. Wenn wir einen Moment still sein vor dem Jesus, unsere Berufung festmachen vor ihm, ja sagen zu seinem Ruf, bei ihm zu sein, auf deine Art und Weise. Lass uns einen Moment, 2, 3, 4 Minuten von der Stille haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr schon früher gehen, Band, und dann singen wir noch einmal das Lied. Und das Lied, kann ich euch jetzt schon sagen, achtet darauf, wie sehr das Lied beides sagt. Es redet vom Aufbrechen in die Beziehung zu Jesus und es redet aber auch von der Sendung. Es passt gut zu beidem. Aber zuerst jetzt einfach, lass uns von dem Jesus sein, auf seinen Ruf antworten, dass wir bei ihm sein sollen.